der Markt hat in 2020, 2021 rund 3 Millionen gewonnen. Gehen wir mal einfach davon aus, 20% dieser Kunden waren Sparkassenkunden. Dann reden wir von 600.000 Kunden, die einen Teil ihrer Kundenschnittstelle zu Fremdanbietern verlagert haben. Warum ist das so? Weil wir aus meiner Sicht als Gruppe noch hier eine zu große Angebotslücke lassen im Kontext Brokerage und einfach zu einfach dem Wettbewerb das Feld überlassen. Und bei allem Wachstum, was wir als S-Broker haben, finde ich das noch einen durchaus relevanten Punkt. Ich glaube, hier sollten wir stärker die Angebots- und Vermarktungslücken im Selbstentscheidermarkt schließen, weil das sind ja nicht alles Kunden, die grundsätzlich keine Beratung benötigen, sondern eher fallweise. Das heißt nicht, wenn jemand bei mir einen ETF-Sparplan abschließt, dass er nicht für die Baufinanzierung oder für eine Versicherung eine Beratung benötigt.
Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Plaudertaschen wird präsentiert von Anblum, die Konversationsplattform für Finanzdienstleister. Über 160 Finanzinstitute weltweit vertrauen Anblum. Darunter sind Kunden wie die Deutsche Bank, Comdirect oder die Teambank. Anblum macht digitale Kundenberatung einfach, sicher und persönlich. Schaut vorbei auf anblum.de. Anblum, finanzielle Beratung auf der nächsten Ebene.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Es freut mich sehr, dass ihr heute zuhört. In der heutigen Episode wollen wir über ein Thema im Banking sprechen, das gerade in den letzten beiden Jahren einen regelrechten Boom erfahren hat, nämlich Trading bzw. Brokerage. Allein der Neo-Broker Trade Republic konnte in dieser Zeit knapp 1 Million Neukunden verzeichnen, wovon laut eigenen Angaben rund 50% zuvor noch nie am Kapitalmarkt investiert haben. Woran das liegt, was sich geändert hat, welchen Einfluss neue Assetklassen wie Krypto haben und wie die Sparkassen aufgestellt sind, genau darüber wollen wir heute mit unserem Gast sprechen. Zu Gast haben wir nämlich Markus Brinker. Markus ist Vorstandsmitglied beim Sparkassenbroker und seit über 20 Jahren beim zentralen Online-Broker der Sparkassenfinanzgruppe tätig. Wenn es also um das Thema Brokerage geht, bist du, Markus, der ideale Gast. Und nachdem du schon auf unserer Krypto-Konferenz vor einigen Wochen dabei warst, freue ich mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Bevor wir reinstarten, wie geht's dir?
Ja, gut, ne? Die Sonne scheint, nach ausreichend Regen freue ich mich, die Sonne wieder zu sehen, von daher geht es mir gut und freue mich auf den neuen Tag und freue mich auch heute hier zu sein, habe euren Podcast schon oft gehört und finde es immer sehr spannend.
Ja, schön, dass du dabei bist, Markus. Wir wollen auch direkt reinstarten. Wir hatten gerade schon ein Vorgespräch, was wir mittendrin abgebrochen haben, weil wir gesagt haben, eigentlich sind wir schon direkt in der Folge. Deswegen möchte ich direkt anknüpfen, wo wir vor knapp 5 Minuten aufgehört haben. Wir wollen mal einen Rückblick mit dir machen auf 20 Jahre S-Broker. Wir haben eben gelernt, das ist die Zeit, die es den S-Broker gibt. Du bist sogar schon länger mit dabei. Wie hast du denn die letzten 20 Jahre so erlebt? Was waren eure größten Meilensteine?
Ja, tatsächlich für mich persönlich auch eine spannende Zeit, so weit zurückzublicken. Ich habe während des Studiums mal das Interesse gehabt, im Kontext Wertpapier bei einem Online-Broker ein Praktikum zu machen. Der hieß damals Pulsivcom und war in Düsseldorf oder Duisburg, Tochter von Trinkhaus und Burkhardt. Und da habe ich dann tatsächlich Praktikum gemacht und daraus ist dann später der S-Broker entstanden. Und das war eine sehr spannende Zeit, so rund um 2000 mit neuer Markt. Auch heute würde man sagen, viele Fintechs, ne? Aufbau, S-Broker dann später. Kam ja auch noch die Dotcom-Blase dazu, der 11. September, auch als sehr einschneidendes Erlebnis. Also schon auch wirtschaftlich, politisch, wie auch einfach für mich beruflich eine sehr spannende Zeit. Danach kam 2003 der Umzug nach Wiesbaden. Wir haben dann 2004 ein großes Projekt gemacht mit dem Ostdeutschen Sparkassen-Giroverband, dem OSV, um das S-Komfort-Depot einzuführen, war für uns ein sehr großes Thema. Und 2015 noch mit beiden Kölner Sparkassen, großes Projekt, Einführung von einer Brokerage-Lösung für Sparkassen im Depot Plus. Und 2016 wurden wir dann komplett Teil der Deka-Gruppe, die war vorher schon nennenswerter Anteilseigner und seitdem sind wir aber Teil der Deka-Gruppe komplett. Auch ein wichtiges Element und ich glaube zuletzt, das größte Ereignis war jetzt gerade im Herbst, haben wir die Wertpapierabwicklung, das Kernbankensystem und den Zahlungsverkehrsdienstleister in einem gewechselt. Ich glaube, das ist das größte Projekt, was wir jetzt als Broker je gemacht haben und das ist sicherlich auch noch ein sehr, sehr spannender Punkt. Was ich auch spannend finde tatsächlich, wenn man so lange zurückguckt, die Gründungsidee, die wir damals hatten, ist eigentlich unverändert aktuell. auch noch nach 20 Jahren. Wir wollten damals Kunden einen einfachen, preiswerten und zuverlässigen Zugang zum Markt geben. Ist ja heute so, Demokratisierung der Geldanlage ist ja durchaus auch bei Neobrokern noch in aller Munde, um Kunden damit zu ermöglichen, ihre finanziellen Ziele selbstbestimmt zu verfolgen. Und das finde ich tatsächlich spannend, wenn man so lange zurückguckt, dass das noch aktuell ist, genauso wie der Gedanke zu sagen, Sparkassen wollen wir bei der Leistungserbringung im Wertpapiergeschäft unterstützen und da eben auch die Kundenschnittstelle im Online-Kontext für die Sparkassen besetzen und zusätzliche Erträge zu generieren. Und ich finde, beide Elemente sind auch nach 20 Jahren unverändert aktuell. Und das finde ich tatsächlich interessant, wenn man so drauf schaut.
Ja, danke für deinen Rückblick und den kurzen Flug durch die letzten 20 Jahre. Du bist schon an einigen spannenden Themen vorbeigekommen und da möchte ich noch mal eins herausgreifen. Und zwar, wir haben viel Feedback bekommen in den letzten Monaten und immer auch wieder, wenn ich mal mit interessierten Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe, dann hat sich teilweise die Meinung herausgestellt, dass der Brokerage-Markt nicht unbedingt immer der übersichtlichste ist. Also es tummeln sich dort Direktbanken, Neo-Broker, Special Interest Broker, Full Service Broker und auch noch diverse weitere. Die Liste könnten wir wahrscheinlich noch sehr viel erweitern mit deinem Wissen, Markus. Wo würdest du denn in diesem Kontext den S-Broker einordnen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also uns ganz klar als Full-Service-Broker. Ja, ist aber der Markt ist tatsächlich sehr breit geworden, sehr speziell. Für die Kunden ist ehrlicherweise, haben wir festgestellt, auch in Fokusgruppen diese Unterscheidung, die wir jetzt aus der Branche machen, gar nicht so wichtig. Die sagen, ich habe hier einen Anbieter, über den kann ich meine Geschäfte machen. Also wir haben mal Fokusgruppen zum Thema Neo-Brokerage gemacht. Und da kam relativ klar raus, dass auch einige Kunden, die eben Kunden von Neo-Brokern aus unserer Sicht sind, denen war gar nicht bewusst, dass dies am Ende ein Neo-Broker sein soll, sondern einfach sie sagen, ich mache mein Wertpapiergeschäft online über einen Anbieter. Aber warum sind wir Full-Service-Broker oder warum verstehen wir uns so? Wir bieten halt ein sehr umfangreiches Angebot, ein breites Universum. Wir haben fast 60 Handelsplätze. Wir haben starke Unterstützungsleistungen, breites Sparplanangebot etc. etc. Das ganze Desktop wie mobilfähig, also schon ein sehr breiter Ansatz. Und so können wir natürlich mit der breiten Palette auch eine breite Bandbreite an Kundenbedürfnissen abdecken. Und das ermöglicht uns eben, einen Kunden auf der gesamten Investmentreise mitzunehmen, mitzubegleiten, vom ersten Schritten. Wir haben ja viele Kunden, die auch einfach über einen ETF-Sparplan einsteigen. Klassisch kostenloser ETF-Sparplan, sei es für einen selber oder für die Kinder. Und dann sukzessive Interesse vielleicht auch an Aktien oder an weiteren Produkten bis hin zu Hebelprodukten entwickeln. Uns ist halt wichtig, die Kunden auch wirklich auf dieser Reise zu begleiten und auch Informationen über die Akademie, über ein entsprechendes Informationsangebot bereitzustellen, weil uns ist wichtig, dass die Kunden die Risiken, die sie eingehen, auch einschätzen können und auch die Chancen entsprechend vermittelt bekommen.
Lass uns doch mal vielleicht auf die letzten 2 Jahre zurückgucken. Da ist ja tatsächlich, ich habe es ja in der Intro auch gesagt, wir haben ja einen regelrechten Boom gesehen. Also das heißt, wir haben viele neue Kunden, die in den Kapitalmarkt vielleicht auch das erste Mal kommen, gerade auch im Bereich 19 bis 35. Ich glaube, es gibt eine Zahl, wo die Anzahl der Anleger zwischen 19 und 35 absolut um 50% gestiegen ist. In den letzten 2 Jahren mag wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass Lockdown war, dass man einfach, dass dem einen oder anderen einfach langweilig war und er sich dann mit dem Thema Finanzen beschäftigt hat und auch eine Chance gesehen hat am Kapitalmarkt. Wir haben eben über Trade Republic gesprochen als einen der Neo-Broker, ja noch ein paar andere, die haben aber letztens auch Zahlen veröffentlicht, wo sie gesagt haben, sie haben in den letzten 2 Jahren knapp 1 Million Kunden gewonnen, vielleicht sogar noch mehr und 50% davon haben zuvor noch nie investiert. So, wie guckst du erstens auf diese Entwicklung? Zweite Frage, habt ihr eine ähnliche Entwicklung? Und dritte Frage, ist das nachhaltig? Aber lass uns das vielleicht in der Reihenfolge abarbeiten.
Gut, wie kam es zu der Entwicklung? Aus meiner Sicht sind wir ja schon als Institute schon länger dabei, dem Kunden die Geldanlage über Wertpapiere und die Vorsorge für die Rentenlücke auch näher zu bringen. Also ich glaube, da ist auch schon viel Arbeit von vielen geleistet worden. Ich glaube einfach, dass hier zu allen Entwicklungen, die es schon gab, Corona auch ein Beschleuniger war, ein deutlicher Beschleuniger. Wir haben schon lange mehr junge Kunden, die sich stärker über Internet, über Social Media und Co. informieren über Dinge, also ein anderes Informationsverhalten. Wir haben viel Content verfügbar, auch durchaus guten Content, um sich zu informieren. Und hier gab es tatsächlich einfach mal eine Entwicklung, dass sich mehr Menschen damit beschäftigt haben. Vielleicht auch, weil die Zeit da war, Robin. Ja, vielleicht auch, weil einfach das Interesse da war und vielleicht auch die Ausgabenseite, habe ich bei mir selber ja auch gesehen. Wenn man nicht raus kann, nicht raus darf, dann bleibt vielleicht auch der ein oder andere Euro über. Und man macht sich in so einer Situation auch mehr Gedanken über die Zukunft. Und das hat dazu geführt, dass einfach deutlich mehr Anleger da unterwegs sind. Und was wir feststellen, ja, auch deutlich mehr Jüngere. Wir sind auch deutlich gewachsen als Broker und hat uns gefreut, aber auch mit anderen Produkten und anderem Kundenverhalten. Und es ist tatsächlich so, dass diese Kunden auch andere Fragen stellen zu Kapitalmaßnahmen und Co., weil sie einfach nicht so erfahren sind. Aber eben auch deutlich stärker in Aktien investieren, ja, und in ETFs, wohingegen unsere klassische Kundschaft, wenn ich jetzt wirklich Brokerage-Kunden habe, auch, ich sag mal, der Derivateanteil auch nennenswert ist, gerade in volatilen Zeiten, sieht man hier durchaus schon ein Stück weit verändertes Kundenverhalten.
Das heißt auf der anderen Seite die These, ja, dass die, gerade diese die Kunden, die jetzt das erste Mal dabei sind, dass das eigentlich eher in eine Art Zockerei ist, das kann man eigentlich so gar nicht unterstützen, richtig?
Sehe ich nicht so. Also mal viele Kunden, die wir sehen, arbeiten mindestens zweiteilig dann, wenn sie denn zocken. Das gibt es natürlich als Element auch, aber viele fangen halt wirklich klassisch an mit Vermögensvorsorge, mit Sparplänen und Co. Und ja, wenn dann jemand meint, er möchte noch eine, was weiß ich, Hochtechnologie-Aktie oder Ähnliches dazu beimischen, um mal zu gucken, was dann passiert, ja, dann passiert das auch. Aber das ist nicht die Grundvermögensstrategie aus meiner Sicht, sondern wir sind schon häufig auch Kunden am Werk, die sich sehr gut informiert haben, die eine Vorstellung davon haben, was ist mein Investmentportfolio, also wo ich am Ende auch wirklich dran festhalten möchte, auch wenn es mal volatil wird, und auf der anderen Seite eben auch mal Ideen spielen. So, und das sehen wir ehrlicherweise auch bei vielen erfahrenen Kunden, ne, die einfach ein Grundportfolio haben für Altersvorsorge oder Ähnliches und dann einfach nochmal Ideen haben, was sie glauben, was funktionieren könnte, und diese eben auch in Form von Investitionen umsetzen. Und das zusammen mit dem Thema Information, glaube ich, haben wir hier schon eine Kundengruppe, die ganz überwiegend auch, wenn wir mal schwierige Märkte haben, dabei bleibt. Aber natürlich werden auch nicht alle dabei bleiben. Ich glaube, das ist auch klar. In dieser Menge, wie wir jetzt Kundenzuwachs gesehen haben, glaube ich nicht, dass alle dauerhaft aktiv werden. Klassisch haben Kunden eben auch in der Zeit, wenn mal ein Haus gebaut wird oder Ähnliches, einfach weniger Mittel, um sie anzulegen, oder nutzen sie einfach für andere Zwecke. Und da wird sicherlich auch nochmal wieder einen leichten Rückgang geben in diesen Kundengruppen.
Aber grundsätzlich siehst du das positiv auch, dass es Neobroker gibt, die sagen, naja, du kannst für 1 Euro einen Trade machen. Am Ende des Tages wissen wir auch, dass tatsächlich ja die 1 Euro nicht das Einzige ist, was man zahlt, weil man vielleicht nur an einem Markt ist, weil man vielleicht auch ein bisschen schlechteren Kurs bekommt. Das ist das, was man im Hintergrund sieht, aber das ist dem Kunden wahrscheinlich mal auf den ersten Blick egal. Ist das eine positive Entwicklung, die du siehst, oder sagst du mal, das hat vielleicht auch ein gewisses Geschmäckle?
Also für mich ist das erstmal positiv, weil ich schon glaube, dass einfach es wichtig ist, dass sich Menschen mit ihrer Altersvorsorge auch beschäftigen und der Anlage. Und da kommen natürlich über Neobroker auch neue Kunden hinzu. Können die Neobroker die Bedürfnisse von allen Kunden abdecken in einem stark wachsenden Markt? Also selbst wenn der Markt wächst, der sukzessive über die Jahre, das glaube ich nicht. Es gibt auch eine Studie von Oliver Wyman dazu. Da ist neben dem Thema Gebühren der zweitwichtigste Punkt, der Broker ist gleichzeitig meine Hausbank. Ja, also es wird halt schon auch was Integriertes gesucht, und genau das können wir ja zusammen auch mit den Sparkassen zum Beispiel anbieten, indem wir das Konto der Sparkasse nutzen und nur das Depot führen und auch in die Systeme integriert sind. Auch das Thema Marke, Reputation kommt relativ kurz dahinter, und danach kommen Themen wie Trust, also Vertrauen in meinen Broker, Qualität der Orderausführung. Und das ist zum Beispiel was, weswegen wir relativ viele sehr gute Kunden haben, also sehr aktive Kunden, weil die Erfahrung gemacht haben, dass auch in schwierigen Märkten die Systeme oben sind, dass der Handel möglich ist. Und gerade Kunden, die sehr aktiv sind, schätzen es überhaupt nicht, wenn in einer schwierigen Marktphase auf einmal der Verkauf oder der Kauf oben ist.
Wir sind Tabula Rasa. Wir gestalten Zukunft. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit den Plaudertaschen und den Austausch mit euch. Seid ihr neugierig auf uns? Dann meldet euch für unser Newsletter an, besucht uns auf LinkedIn oder schreibt uns eine Mail. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr mit euch. Jetzt hatte ich eigentlich gerade im Kopf, dass ich anschließen wollte an deine Erzählung mit dem Thema Krypto, weil wir uns ja auch auf unserer Konferenz vor ein paar Wochen intensiv darüber unterhalten haben. Du hast aber gerade nochmal was sehr, sehr Spannendes angesprochen, und zwar auch die direkten Kunden der Sparkassen und was ihr mit dem S-Broker für diese Kunden tun könnt. Und da kam mir gerade noch eine Frage, wo mich deine Meinung sehr interessiert, und zwar sind ja allgemein auch Disruptionen ein bekanntes Phänomen am Brokerage-Markt. Da würde mich mal interessieren, was glaubst du denn, welche Auswirkungen haben diese Online- und Direktbanken im Kontext Brokerage wirklich auf das Geschäftsmodell, gerade auch der Filialbanken, also uns als Sparkasse?
Ich glaube persönlich, das muss man echt im Blick haben, weil ich sag mal, klassisch geht es ja bei jedem Anbieter erstmal um die Kundenschnittstelle. Und die Kundenschnittstelle sollte nach meinem Verständnis bei der Sparkasse idealerweise liegen und bleiben und da, damit eben auch den entsprechenden Zugang zum Kunden zu haben. Die Anbieter gehen klassisch über eine Innovation in ein Teilsegment rein und versuchen sich dann am Ende auszubreiten in verschiedenen anderen Themen und haben dadurch einen Zugang zu Kunden und am Ende Zugang zu Erträgen. Wenn wir das mal in Zahlen packen, Robin, du hast gerade gesagt, 1 Million bei der Trade Republic. Wir gehen mal davon aus, wir haben rund 3 Millionen neue Selbstentscheider 2020, 2021 gewonnen. Also ne, der Markt hat im 2020, 2021 rund 3 Millionen gewonnen. Gehen wir mal einfach davon aus, 20% dieser Kunden waren Sparkassenkunden. Dann reden wir von 600.000 Kunden, die einen Teil ihrer Kundenschnittstelle zu Fremdanbietern verlagert haben. Warum ist das so? Weil wir aus meiner Sicht als Gruppe noch hier eine zu große Angebotslücke lassen im Kontext Brokerage und einfach zu einfach dem Wettbewerb das Feld überlassen. Und bei allem Wachstum, was wir als S-Broker haben, finde ich das noch einen durchaus relevanten Punkt. Ich glaube, hier sollten wir stärker die Angebots- und Vermarktungslücken im Selbstentscheidermarkt schließen, weil das sind ja nicht alles Kunden, die grundsätzlich keine Beratung benötigen, sondern eher fallweise. Das heißt nicht, wenn jemand bei mir einen ETF-Sparplan abschließt, dass er nicht für die Baufinanzierung oder für eine Versicherung eine Beratung benötigt. Ja, und da glaube ich, ist das Modell, was wir zusammen mit Sparkassen anbieten können, einfach sehr leistungsfähig und passt auch zu dem, was uns Studien sagen, was die Kunden gerne haben möchten. Und da liegt eine Chance drin, relativ zu einzelnen Fintechs, die immer einen Teil abdecken können und versuchen, sich von da aus auszubreiten, dass wir zusammen mit den Sparkassen tatsächlich die komplette Palette an Bedürfnissen abdecken können.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Wenn du jetzt auf die Neobroker schaust, ja, ich sag mal, du machst es seit 20 Jahren und jetzt gibt es da neue Technologieanbieter, die eigentlich, sagen wir mal, das vom Produkt her was Ähnliches anbieten und technologiegetrieben vielleicht auch mit einer sehr guten UX eine App bauen, die halt sehr einfach funktioniert und wo du relativ schnell bereit bist, dein Depot eröffnet hast und eben kaufen kannst. Was sind Dinge, wo du sagst, wo du in den letzten 2 Jahren gesagt hast, boah, das ist echt cool, hätten wir ja eigentlich auch mal machen können. Oder anders, haben wir auch schon eine Idee gehabt, dass wir das machen, haben wir nicht gemacht, hätten wir mal machen sollen. Was sind da so 1, 2 Punkte, die du mal nennen kannst? Fände ich total interessant.
Also tatsächlich ist das, was die Wettbewerber gerade die Neuen da gemacht haben, auch vielleicht auf der UX-Seite schon wirklich gut. Ne? Also mal, wie ich dann Kunden onboarde, wie ich am Ende auch eine Order aufgebe oder ähnliches. Schön, einfach. Heute wird man wahrscheinlich snacky dazu sagen. Ne? Das funktioniert alles super. Und das finde ich schon cool gemacht. Klammer auf, man muss natürlich auch sagen, für welche Bedürfnisgruppe ist das, weil wir sind das für uns ja auch mal durchgegangen. Also wir brauchen einen Klick mehr bei einer Order als Trade Republic. Und das liegt daran, dass ich einen Handelsplatz auswählen muss. So, das ist am Ende natürlich auch, je nachdem, welche Kunden ich onboarden will, das ähnlich ist das bei der Depoteröffnung. Wenn ich natürlich nur Steuerinländer und Einzelpersonen nehme, also keine Eheleute, keine Minderjährigen, keine Firmenkunden, dann sieht mein Depoteröffnungsprozess eben auch anders aus. Aber tatsächlich, das ist was, was aus meiner Sicht in der Branche einen neuen Standard gesetzt hat, wo wir auch hingucken müssen, wo wir auch hingucken wollen. Und nachdem wir jetzt viele Themen in der Infrastruktur bei uns gelöst haben oder verändert haben durch ein großes Projekt, sind das auch genau die Themen, an denen wir arbeiten wollen. Ja, also wie sieht am Ende unsere direkte Schnittstelle zum Kunden aus? Wie ist ein Onboarding-Prozess? Wie sehen die Apps aus und ähnliches? Das sind die Themen, die standen vorher schon auf der Agenda, aber jetzt natürlich nochmal stärker aufgrund des Umfelds.
So, jetzt aber.
Krypto. Jetzt passt deine Frage auf.
Patrick kommt zu Krypto. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wir hatten ja viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ende März bei unserer Krypto-Konferenz dabei. Da haben wir ja auch in dem Stream 1, Markus, zusammen über das Thema ja Chancen oder auch Herausforderungen für Sparkassen, auch über das Thema Krypto hinaus gesprochen. Wer da nochmal reinhören möchte, wir haben den Stream 1 auch bereits schon als Folge veröffentlicht vor ein paar Wochen. Jetzt möchte ich aber auch nochmal für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht dabei waren, über das Thema Krypto kurz mit dir sprechen. Und zwar, wir haben ja jetzt in den letzten 15 Minuten schon über unterschiedlichste Kundenbedürfnisse gesprochen. Und auch die Palette der Produkte, die nachgefragt werden, ist relativ breit. Kannst du denn jetzt bestätigen, dass Anleger auch vermehrt in Krypto-ETPs ins Depot anlegen? Oder ist das aktuell ein großer Hype, aber wirklich im Tagesgeschäft noch eher zu vernachlässigen?
Gut, als Erstes würde ich gerne das Thema Krypto vielleicht nochmal für mich sortieren. Für uns als Broker hat das ja unterschiedliche Facetten. Das eine ist sicherlich einfach die Nachfrageseite der Kunden. Aber das geht natürlich auch weiter Richtung, ich sag mal, digitale Wertpapiere, also alles rund um Digital Assets. Also muss man auch davon ausgehen, dass es auf Prozesse, Strukturen, auch in bestehenden Asset-Klassen durchaus Auswirkungen haben wird. Gehen wir mal konkret auf das Thema Kryptowährungen und die damit verbundenen Krypto-ETPs ein. Da ist es tatsächlich so, dass wir ein deutlich höheres Interesse haben. Das konnten wir auch schon vor geraumer Zeit feststellen. Das hat uns dazu bewogen, ein Informationsangebot für die Kunden bei uns auf der Webseite zu machen, rund um das Thema Blockchain und Investitionsmöglichkeiten, weil ich kann ja in Börsenplatz wie Coinbase investieren. Ich kann natürlich auch ein Tracker-Zertifikat auf Ethereum kaufen oder ähnliches, also dass der Kunde auch weiß, in was er hier investiert, sei es die Aktie, sei es ein ETP, sei es ein ETF. Und ja, wir sehen auch mit den Kooperationen, die wir abgeschlossen haben, beispielsweise mit Fontobel, CoinShares, Bitpanda und Co., dass die Nachfrage da deutlich steigt. Ja, und auch das Thema Sparplan sehen wir, haben wir relativ frisch im Angebot, dass man das eben auch als Sparplan nutzen kann. Das ist was die Leute interessiert. Interessiert das flächig alle Kunden? Aktuell noch nicht. Die Wachstumsraten sind immens, also grob so eine Verfünffachung von einem Jahr aufs andere. Aber das natürlich noch absolut gesehen für uns vom Gesamtgeschäft auf niedrigem Niveau. Aber ich glaube tatsächlich, dass das sehr spannend ist und da sind auch viele erfahrene Anleger dabei, die das als Beimischung einfach nutzen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das anzubieten, weil hier sind wir wieder bei dem Punkt von gerade, Thema Kundenschnittstelle. Wenn wir dieses Feld auch als Sparkassen komplett dem Wettbewerb überlassen, dann wird sich der Kunde, der die Nachfrage hat, eine andere Lösung suchen. Und für mich ist jetzt ehrlicherweise der Unterschied zwischen Technologieaktien oder der ein oder andere Kryptowährung nicht so groß vom Risikoprofil. Ich glaube, was wir sicherstellen müssen, ist, dass der Kunde entsprechend informiert ist, dass er weiß, welche Risiken er hat und dass er möglichst eben auch stark diversifiziert anlegt. Aber ansonsten verbiete ich dem Kunden ja auch nicht, einen Optionsschein zu kaufen. Oder können wir uns lange darüber streiten, ist Tesla das wert, was bei Tesla als Kurs draufsteht? Ja, ich meine, die Diskussion gibt es seit Jahren. Der eine geht davon aus, das geht noch lange weiter. Der nächste geht davon aus, das ist 10% von dem Wert, was da steht. Das ist nicht mein Job, das zu beurteilen. Das müssen am Ende die Kunden sich überlegen, ob das ihre Investmentidee ist. Und ich glaube, da sollten wir als Gruppe auch hingucken, um zu sagen, haben wir da ein Angebot und wie stellen wir das bereit? Und deswegen haben wir da auch relativ viel schon investiert und viel getan.
Also ich finde total interessant, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich glaube, unabhängig davon, ob man das selber gut findet oder schlecht findet und das auch als Asset sieht, was oder ob man das überhaupt als Asset sieht oder ob man das irgendwie als tatsächlich sehr risikoreiche Möglichkeit sieht, sein Geld zu vernichten. Ich sage es jetzt mal bewusst negativ. Oder eben umgekehrt. Ich glaube, das ist ja unabhängig davon. Man muss halt schon gucken, dass man die Nachfrage, die da ist, entsprechend bedient. Du hast es eben gesagt, ihr seid Full-Service-Anbieter, so seht ihr euch auch. Und da gehört Krypto eben einfach dazu mit den unterschiedlichen Produkten. Ich habe gesehen, ihr habt ja tatsächlich mehrere Produkte auch im Angebot, also ETPs erstmal, also Exchange-Traded Products, die ähnlich wie ein ETF sind, aber hier nur auf einen Wert gehen. Da habt ihr ja auch, sagen wir mal, eine relativ breite Anzahl. Das heißt aber, du würdest im Umkehrschluss auch sagen, es ist von euren Anlegern, die ihr habt, schon auch eine ja akzeptierte Asset-Klasse wie jetzt jede andere, die ähnlich risikoreich ist oder risikoreicher ist. Ja?
Ich glaube, sie ist noch nicht von allen so akzeptiert. Gerade bei Jüngeren ist die Akzeptanz natürlich höher. Einfach okay, weil der Jüngere, glaube ich, nochmal einfacher ist auch vom Technischen her. Aber wir haben mal eine Umfrage gemacht zusammen mit dem S-Hub und da kam am Ende raus, dass rund 40% unserer Kunden sich konkret vorstellen können, auch in Kryptos zu investieren. Und da sieht man natürlich, dass die Korrelation aus dem Online-Brokerage sehr hoch ist. Also zu Selbstentscheidern, die sowieso sich in den Märkten tummeln und auskennen und entsprechend informieren. Da sieht man andersrum aber auch, weil Kryptobörsen wie beispielsweise Bitpanda anfangen, Wertpapiere anzubieten. Also ich glaube, gerade bei der Zielgruppe, die wir bedienen, ist die Korrelation zwischen der Durchlässigkeit auch zwischen Wertpapier und Krypto sehr hoch, weil wir sehen es ja, dass Kunden eben, ich nehme mal ein plakatives Beispiel, der Kunde verkauft eine Apple und kauft sich dafür ein Bitcoin-Tracker-Zertifikat oder umgekehrt. Das heißt, der Kunde möchte ja bei diesem Umschichten auch nicht immer die Hürde haben zwischen Anbietern, nach dem Motto, bei dem einen habe ich mein Krypto, bei dem nächsten habe ich am Ende meinen Brokerage und beim übernächsten habe ich, weiß ich nicht, mein Konto und Co. Und genau das können wir mit der Lösung anbieten, dass der Kunde flexibel entscheiden kann, möchte ich jetzt in Asset-Klasse A, B oder C reingehen und das Ganze auf der gleichen Infrastruktur mit dem gleichen Zugang und idealerweise dann auch mit der Verzahnung bis zur Sparkasse, dass er einfach da dieses Hausbankprinzip auch hat und eben nicht immer Geld anschaffen muss. Weil ehrlicherweise auch bei mir, ne, ich habe früher mal, als ich angefangen habe, ich glaube 4 Zeichnungsdepots gehabt in der Topzeit. alleine immer das Geld hin und her zu schicken, ist ja, und die Zugangsdaten zu verwalten, das macht keinen Spaß. Das ist nicht schön. Ne? Das ist, wenn man das integriert aus einer Hand hat, ist das deutlich angenehmer. Und dann ist es eben vielleicht auch manchmal nicht der allerletzte Euro beim Trade, der dann die Rolle spielt, sondern einfach die Frage, was bekomme ich für einen Service, was bekomme ich für ein Angebotspaket und passt das für mich? Und da bietet der Markt, wie er ist, eben auch breit eine Möglichkeit, sich zu positionieren und auch für uns als Sparkassengruppe sich zu positionieren.
Markus, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich fand es eine total gute Diskussion. Wir konnten auch nochmal tiefer in das Thema gerade bei euch mit dem S-Broker einsteigen. Da sind wir ja in der Diskussion, die wir in dem Stream 1 hatten, haben wir auch 35 Minuten diskutiert, aber da auch noch andere Facetten beleuchtet. Deswegen fand ich super, dass wir das heute nochmal tiefer gelegt haben. Und ja, schön, dass du unser Gast warst, Markus.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Schöne Diskussion, können wir gerne im Nachgang weiterführen.
Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Falls ihr auch interessante Themen habt für Folgen, meldet euch gerne bei uns über Social Media oder schreibt uns eine Mail an plaudertaschen-podcast.de und schaut auch gerne auf unserer Website vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.